Werner Arndt gegen Thomas Terhorst, Neuigkeiten bei der Rettungsdienstgebührenpanne und kann man den Denkmalschutz fürs Jahnstadion doch noch wieder rückgängig machen?
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute mit meinem Kollegen Heinz-Peter Mohr.
Guten Tag.
Und Thomas Busch.
Hallo.
Mein Name ist Katharina Göke. Ja, am Sonntag entscheidet sich, wer neuer Bürgermeister in Mahl wird. Werner Arndt tritt in der Stichwahl am 28. September gegen Thomas Terhorst an. Letzterer hatte im ersten Wahlgang rund 12% mehr Stimmen bekommen. Das heißt aber natürlich noch gar nichts. Es ist ein neuer Wahlgang. Das Ergebnis kann sich natürlich noch mal drehen. In unserer Wahlarena haben sich die beiden dann nochmal live vor Kamera den Fragen unserer Moderatoren und auch von Leserinnen und Lesern gestellt. Und Heinz-Peter, du hast gemeinsam mit unserer Redaktionsleiterin Martina Möller die Wahlarena moderiert. Wie hast du die beiden Kandidaten wahrgenommen?
Ja, beide sind absolut kompetent. Also Mahl wird ganz bestimmt kein Kompetenzproblem bekommen. Sie haben überzeugt, waren beide im Thema. Und ich habe keinen großen Abstand zwischen beiden Kandidaten ausgemacht. Du hast ja auch in deinem kommentiert, Thomas, dass es keinen klaren Sieger gab. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen, ob Werner Arndt seinen ja doch 12 Punkte Abstand zu Thomas Terhorst aufholen kann. Da hätte er vielleicht dann doch mehr nach vorne blicken können, sagen, was so seine Ziele ist, was er erreichen will in den nächsten 5 Jahren. Er hat ja mehr auf seine Erfolge verwiesen.
Mhm. Ja, war auch irgendwie nicht ganz so, ja, das Feuer drin wie in der ersten Wahlarena, fand ich. Ich war ja auch in der Technik und war live mit drin. Es war irgendwie die erste Wahlarena, da sind sie sich noch mehr, haben sich noch mehr angestachelt, fand ich. Hast du es auch so gesehen?
Ja, also wir haben ja auch ein Härtner-Duell gehabt.
Genau.
Und da war mehr Zunder drin.
Ja.
Ja, beim Thema Rathaussanierung, da hat man schon gemerkt, ja, da waren auch deutliche Differenzen zwischen beiden Kandidaten. Da hat auch Thomas Terhorst gesagt, ja, also er will versuchen, das mit weniger finanziellen Verlusten hinzukriegen. Mhm. Also sagt er ja indirekt, dass er den Bürgermeister dafür verantwortlich macht. Sie haben ja jetzt beide gesagt, wo Sie hinwollen. Manche Ziele sind für mich eigentlich selbstverständlich. Natürlich muss jeder Bürgermeister einen genehmigungsfähigen Haushalt hinkriegen. Das haben Sie beide versprochen. Werner Arndt hat gesagt, er brennt für den Job. Ja, was will er denn erreichen? Also so das Einzige, was wir einen arbeitsfähigen Rat hinkriegen, das müssen eigentlich auch beide.
Ja.
Das Einzige, was mir im Gedächtnis geblieben ist, er will also die bei den Grundstücksverhandlungen mit der Ruhrkohle zur Übernahme des Bergwerksgeländes Gate Ruhr dabei sein und die begleiten. Ja, das ist ein Projekt, das Werner Arndt ganz persönlich so mit seiner Amtszeit verbindet. Da will er auch das Band durchschneiden, wenn die neue Halle von Thalia eröffnet wird.
Ja, und dazu muss er jetzt aber tatsächlich am Sonntag gewählt werden, weil das wird ja vor Jahresanfang 2026 nichts, ne Thomas?
Ja, also so eine Wahlarena ist ja immer eine Chance, auch nochmal aufzuholen, auch für den Kandidaten, der zurückliegt. Und das muss man so konstatieren. Hier nach dem Wahlgang 1. Werner Arndt liegt zurück, Thomas Terhorst ist klar vorne. Und ich glaube, diese Chance konnte Werner Arndt nicht nutzen. Es war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Beide haben sehr sachlich, sehr ausgeglichen argumentiert. Wie du sagst, Heinz-Peter, da ist sehr viel lokale Kompetenz dabei. Also wer auch immer Bürgermeister wird, richtig Sorgen müssen wir uns da nicht machen.
Ja.
Aber der Abstand ist nicht geringer geworden. Das war mein Eindruck unterm Strich. Und jetzt wird man wirklich sehen, wer wird am kommenden Sonntag die Wähler nochmal mobilisieren können. So ein Stichwahl hat ja häufig eine relativ niedrige Wahlbeteiligung.
Ja.
Keine gute Sache. Also ich kann auch nur appellieren, Leute, geht noch mal hin, gebt eure
Stimme. Auf alle Fälle.
Es lohnt sich auf jeden Fall, weil es sind zwei verschiedene Bürgermeister. Da geht es in verschiedene Richtungen. Und ich finde, wenn man hier Bürger oder Bürgerin in dieser Stadt ist, sollte man sagen, ich bin dabei gewesen, ich habe meine Stimme abgegeben, ich will eine ganz bestimmte Richtung für diese Stadt. Und damit habe ich mit meinem Kreuzchen auch Ausdruck gegeben. Ja, und was 2026 anbelangt, ja, es wird dauern. Also der tatsächlich der Durchschnitt bei Thalia, diesem wunderbaren Projekt, wo mindestens 600, vielleicht sogar noch deutlich mehr Arbeitsplätze entstehen. Das wird Anfang 2026 werden. Aber dann geht es da auch richtig los. Dieser Omnichannel-Hub, der wird anfangen mit Produktion und Distribution. Das ist also wirklich ein Projekt eigentlich von Bedeutung für ganz Mitteleuropa. Da tritt eine Firma an und will Konkurrent für Amazon sein. Ja. Und das ist schon eine Ansage.
Absolut.
Und da wären natürlich beide als Bürgermeister gerne dabei, aber es kann nur einer.
Es kann nur einer werden. Glaubt ihr denn, dass es, dass wer eine Art eine reelle Chance hat, am Sonntag diese 12 Prozentpunkte nochmal aufzuholen und das Ergebnis zu seinen Gunsten nochmal zu drehen?
Also eine Chance immer, aber ich glaube, also das ist so mein Eindruck als Journalist in den letzten Wochen und Monaten, es gibt eine Wechselstimmung in der Stadt. Ich meine, die zu spüren, andere sehen es vielleicht anders. Ich finde, die Chance ist immer da, aber es wird verdammt schwer. Heinz-Peter, wie siehst du das?
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es diese Wechselstimmung gibt. Man muss ja auch sehen, dass in der ersten Wahl Werner Arndt etwas mehr als 31% der Stimmen bekommen hat. Das heißt also, nicht mal jeder Dritte hat ihn gewählt. Er ist zwar beliebt, er ist in der Öffentlichkeit und dadurch auch in unserer Zeitung und in unserer Online-Ausgabe präsent wie kein anderer. Ja, aber vielleicht stört das manche Wähler auch. Also die gleichaltrigen Bürgermeister in den Nachbarstädten oder fast gleichaltrigen, Christoph Tesche und Matthias Müller in Recklinghausen und Herten, die haben ja ihr Amt abgegeben. Die haben gesagt, so jetzt reicht es auch.
Genau, sind gar nicht mehr angetreten.
Ja, und bei Werner Arndt sind es immerhin schon 16 Jahre, er ist 65. Gut, Alter muss kein Grund sein, aber es kann natürlich sein, dass viele Maler sagen so, nach 16 Jahren kannst du auch mal einen anderen machen.
Ja, absolut.
Interessant wird ja auch, wer gibt wem die Stimme, der vorher einen anderen gewählt hat.
Ja,
und da muss man natürlich genau gucken. Es gibt Wahlempfehlungen, klar, die Linke spricht sich für Werner Arndt aus, die Grünen sprechen sich für Werner Arndt aus. Ja, und dann gibt es, ich sag mal, so eine Art trojanisches Pferd. Ne? Die AfD spricht sich für Thomas Terhorst aus. Und das ist natürlich für den CDU-Kandidaten ganz schwer, mit so einer Wahlempfehlung umzugehen.
Was sagt denn der dazu? Du hast ja mit ihm gesprochen.
Sich, mir gegenüber, ich habe mit ihm nochmal darüber gesprochen, eigentlich ziemlich klar geäußert. Der hat gesagt, er hat um diese Unterstützung nicht gebeten. Er steht für sein eigenes Programm und er will seine Politik durchmachen. Sein Anliegen ist eigentlich eher, nicht mit Funktionären der Partei zu kungeln, sondern versuchen, durch ein realistisches, durch ein gutes Angebot die Wähler zurückzuholen ins demokratische Lager. Das ist sein Anspruch, aber es gibt keine Kungeleien mit der AfD. Es gibt durchaus auch Stimmen in der Stadt, die sagen, naja, ein typischer AfD-Wähler wollte eben den Herrn Weiß und nicht Herrn Arndt oder Herrn Terhorst, und der wird dann vielleicht gar nicht mehr zur Wahl gehen.
Ja, vor allem wenn, ich habe es auf jeden Fall bei Herrn Ali Nagy auf Facebook gelesen, der dann irgendwo auch geschrieben hat, ja, Thomas Terhorst ist das kleinere Übel.
Ja, ja.
Und allein schon der Begriff Übel zeigt ja, ja, also dass sie jetzt diese Wahlempfehlung ausgesprochen haben, machen sie, glaube ich, auch nicht so gerne. Und ob das jetzt wirklich die Wählerinnen und Wähler, wie du schon sagst, die wahrscheinlich wollten die meisten AfD-Wähler, also was heißt wahrscheinlich, die wollten natürlich den Michael Weiß und die wollen die Altparteien nicht.
Die wollen die Altparteien nicht. Von daher darf man wirklich mal gespannt sein, auch wenn man auf die Wahlbeteiligung am Sonntagabend schaut. Wird nochmal ein spannendes Rennen.
Auf jeden Fall, wir sind gespannt, ja, und man darf nicht vergessen, immerhin steht ja auch die FDP hinter Thomas Terhorst.
Genau.
Er ist auch ihr Bürgermeisterkandidat.
Genau.
Ja, und auch die kritischen Bürger, ja gut, die haben eine Wahlempfehlung für beide.
Genau,
abgegeben.
Genau.
Also auf jeden Fall, es lohnt sich zu wählen, wie du schon sagst. Ja. Und wir haben ja bei der Wahl gesehen, wie spannend das in manchen Bezirken werden kann. Da gab es wirklich Unterschiede von 3 Stimmen. Da zählt jede Stimme und wir können alle nur ermuntern, wählen zu gehen.
Absolut. Wir werden natürlich auch am Stichwahlsonntag wieder in aller Ausführlichkeit berichten, haben wir unserer Wahlarena ja auch schon gesagt. Also wird wieder Livestreams geben. Alle wichtigen Infos wird man bei uns online und in der Zeitung natürlich finden. In der Zeitung natürlich dann erst den Tag später, aber das ist ja klar. Ja, dann würde ich sagen, Wahl erstmal abgehakt. Wir warten den Sonntag ab und dann kommen wir zu unserem Werbeblock. Ja. alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr auf unserer Seite www.maler-zeitung.de und in der MZ Plus App, die es für iOS und Android gibt. Da findet ihr nicht nur diesen Podcast, sondern alle unsere Artikel, alle Themen, über die wir berichten, den Lokalsport, Videos, Livestreams, Bilderstrecken und. Ja, es gibt gerade aktuell ein Angebot für euch und zwar 8 Wochen für 1 Euro. Könnt ihr ja vielleicht mal ausprobieren und gucken, ob das was für euch ist. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo abschließen würdet. Dann suchen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Logistik immer noch Taschengeldjäger. Das ist eine Aktion, die richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren, die eben ihr Taschengeld aufbessern möchten, indem sie Zeitungen und Anzeigenprospekte austeilen. Da suchen wir immer noch für Mahl und Härten und da könnt ihr euch unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, informieren. Da findet ihr alle wichtigen Informationen und vielleicht ist es ja was für euch. Und dann sucht unser Werbemarkt weiterhin Telesales Manager für unseren Standort hier in Mahl. Dabei geht es um den Verkauf von Digital- und Print-Werbeprodukten für unsere Kunden im ganzen Verbreitungsgebiet, ganz nach dem Motto Explore Your Sales Talents. Und genau unter der Adresse exploreyourtalents.de/jobs findet ihr alle wichtigen Informationen und auch ein Bewerbungsformular, wo ihr euch direkt bewerben könnt. Und vielleicht können wir euch ja bald als neue Kolleginnen oder Kollegen bei uns begrüßen. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. So, und dann gibt es jetzt Neuigkeiten zu einem Thema, über das wir jetzt schon, ich würde fast schon sagen, vor Monaten im Podcast mal gesprochen haben, und zwar die Rettungsdienstgebühren. Da kam nämlich heraus, dass der Stadt Mahl in den Jahren 2020 und 2021 knapp 3 Millionen Euro an Rettungsdienstgebühren durch die Lappen gegangen sind. Jetzt gibt es einen Plan, wie man das Geld vielleicht zurückholen kann. Heinz-Peter, du hast den ersten Aufschlag gemacht damals. Kannst du noch mal zusammenfassen, worum es bei dieser Panne überhaupt geht?
Ja, du hast das ja eben richtig dargestellt. Genau, es geht um diese fast 3 Millionen Euro, die in den Jahren, ja, die Stadt hat einfach vergessen, die Gebühren anzupassen. Also es gibt ja steigende Kosten durch Inflation und die Verwaltung der Feuerwehr hat den Krankenkassen für die Krankentransporte jahrelang die gleichen Sätze berechnet. Das betrifft insbesondere die Jahre 2019 bis 2021, wo sie diese Gebühren nicht angepasst hat. Und fast 3 Millionen Euro sind natürlich eine Menge Geld, das fehlt absolut an anderer Stelle. Und ich habe mal nachgeschaut im Archiv. Das Schlimme daran ist, dass der Stadt dieser Fehler schon mal passiert ist. Da waren es nämlich 2009 ist dem Rechnungsprüfungsamt der gleiche Fehler auch aufgefallen. Damals waren es sogar 7 Millionen, die verschlampt wurden dadurch. Und das ist natürlich dann doch auch, da sind wir wieder beim Wahlkampf, auch Wahlkampfthema gewesen. Denn das zeigt ja, die Stadtverwaltung oder zumindest die Verwaltung der Feuerwehr hat aus den früheren Fehlern nicht gelernt und Millionen verloren. Ja, und dafür macht Thomas Theos jetzt den Ordnungsdezernenten und den Bürgermeister verantwortlich. Beim Ordnungsdezernenten hat er recht, der ist direkt verantwortlich.
Aber noch der alte nicht, wir haben ja einen neuen Ordnungsdezernenten mittlerweile.
Genau, der war direkt verantwortlich, also zumindest war Michael Bach oberster Dienstherr der Feuerwehr und jetzt ist es Thomas Richter, der hat schon gesagt, also wir machen das anders. Künftig kommen die Rettungsdienstgebühren immer auf Wiedervorlage und da müssen dann zwei Leute sich da immer wieder mit befassen, die Gebühren anpassen und dann auch die Liste abhaben.
Okay. Ja, es gibt jetzt aber auch einen Plan, den unter anderem auch der neue Ordnungsdezernent Thomas Richter vorgestellt hat. Thomas, wie sieht denn dieser Plan der Stadt aus, das Geld vielleicht zurückzuholen?
Ja, das ist schon ganz raffiniert und man muss mal sehen, ob es überhaupt funktioniert. Also der Grundgedanke ist, das Geld, was man verloren hat in den letzten Jahren, was man nicht bekommen hat, das ist unwiderruflich weg. Also es gibt rechtlich keine Möglichkeit, sich das Geld im Nachhinein zu holen. Aber man macht ab sofort eine Vorausplanung für die nächsten Jahre. Man hat einen Verwaltungsexperten aufgetan, der Stadt aufgezeigt hat, dass man als Stadt ja viel mehr an Gebühren bei der Krankenkasse geltend machen kann, als man das bisher getan hat. Das Zauberwort heißt kalkulatorische Kosten. Das heißt also, es wird nicht nur die realen Kosten angegeben, die zum Beispiel so ein Rettungswagen hat. Ein Rettungswageneinsatz wird künftig tatsächlich mit nahezu 1.000 Euro abgerechnet mit der Kasse. Ne? Das heißt also, ich fahre von der Hauptwache nach Hüls und lade da einen Kranken ein, fahre dann in die Paraklinik, fahre zurück zum Standort Rettungswache mal, kann ich bei der Krankenkasse mit nahezu 1.000 Euro abrechnen. Das war bisher so hoch nicht angesetzt. Jetzt kommen eben diese sogenannten kalkulatorischen Kosten dazu. Also nicht nur Benzin- und Fahrerkosten, sondern zum Beispiel auch Pensionsrückstellungen für verbeamtete Feuerwehrbeamte. Oder man stellt so Rechnung an, ja, wir haben jetzt für 7 Millionen Euro eine Rettungswache gebaut. Diese 7 Millionen Euro hätten wir als Stadt ja auch auf dem Kapitalmarkt, am Kapitalmarkt anlegen können, hätten Zinsen kassiert, hätten Kurssteigerungen erzielen können. Und das berechnen wir jetzt einfach mal auch. Das packen wir in die Gebühren mit rein. Und so entstehen Gebühren in einer Größenordnung, dass die Stadt sagt, wir holen das Geld in den nächsten Jahren wieder rein, was wir zuvor verloren haben. Wir können die Gebühren und zwar anerkannt, rechtlich anerkannt, so hoch ansetzen, dass wir über die nächsten Jahre wieder auf eine schwarze Null kommen. Das ist der Plan. Klingt erstmal clever, hat aber eine ganze Menge Fußangeln.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie realistisch ist das?
Ja, wie realistisch. Ne? Es gibt also einen massiven Streit mit den Krankenkassen um diese Rettungsdienstgebühren. Und ein ganz wichtiger Punkt sind die sogenannten Fehlfahrten. Tatsächlich ist es in Mal auch so, ungefähr jede fünfte Fahrt ist umsonst. Das heißt, am Ende des Tages wird keine Person transportiert. Mhm. Und da sagen die Kassen, das bezahlen wir gar nicht. Das heißt, da tut sich eine Lücke auf von 20%. 80% sollen die Kassen übernehmen der Kosten. 20% bleiben offen. Frage, wer zahlt die? Und da gibt es Verhandlungen über die 80% zwischen der Stadt und der Kasse, über die 20%, wo es ums Grundsätzliche geht, Fehlfahrten, wird auf Landesebene verhandelt mit Vertretern der Städte. Da ist auch der Gesundheitsminister eingeschaltet. Ja, aber der Ausgang der Sache ist offen. Also man erhofft sich als Stadt Mahl auf diesem Weg das hinkriegen zu können. Man hat sich wirklich eine Fachexpertise geholt. Ein Verwaltungsrechtler, der sagt, jawohl, das ist alles korrekt. Die Kassen müssen das so akzeptieren. Aber aktuell akzeptieren die Kassen es eben nicht. Und die Frage ist ja auch, was bedeutet das für die Patienten?
Ja, klar.
Ne, das ist ja eigentlich das, was die Leute am meisten interessiert. Was ist denn, wenn es mir jetzt schlecht geht und meine Frau will jetzt für mich den Rettungswagen rufen? Kann ich das überhaupt noch machen oder muss ich dann demnächst die 1.000 Euro bezahlen? Mhm. Ne? Und da gibt es eine ganz klare Botschaft von der Marler Feuerwehr, der eben auch der Rettungsdienst untersteht. Ja. Leute, wenn es euch schlecht geht, wenn es eurem Partner schlecht geht, ruft an. Wir kommen, wir rechnen nach wie vor direkt mit der Krankenkasse ab, nicht mit euch. Ihr zahlt an uns keinen Pfennig. Das ist die ganz, ganz wichtige Botschaft. Jetzt bloß keine Bedenken haben, dass da irgendwie Kosten auf die Leute zukommen.
Das ist gut, das ist sehr gut.
Ganz wichtig. Allerdings, ich habe ja ein langes Gespräch geführt mit dem Ordnungsdezernenten, auch mit unserem Kämmerer, mit der Feuerwehr. Wenn es auf Dauer keine Einigung mit den Kassen gibt über diese Rettungsgebühren, dann könnte es schwierig werden. Dann könnte tatsächlich bei einer Stadt wie Marl, die unter Kommunalaufsicht steht, die Einnahmen erzielen muss und nicht auf Einnahmen dauerhaft verzichten kann, kann es dazu kommen, dass eventuell ganz am Schluss und Ende des Tages auch der Patient dann sozusagen zur Kasse gebeten wird. Klingt schrecklich, will keiner. Und ich sage einfach mal, das wird auch nicht so kommen. Man wird sich vorher mit den Kassen einigen. Das ist meine zuversichtliche Hoffnung. Und von daher nochmal, wenn es einem schlecht geht, anrufen, bedenkenlos. Der Rettungsdienst kommt und es kostet nichts.
Das ist sehr gut.
Thomas, das Problem haben die anderen Städte ja auch mit den Fehlfahrten, die die Krankenkassen nicht abrechnen wollen oder bezahlen wollen. Gibt's denn da, ist denn da im Mahler Rat was gesagt worden, ob die anderen Städte, anderen Städte ähnliche Lösungen suchen wie Mahl?
Also die anderen Städte haben ähnliche Probleme. Mhm. Die haben auch häufig in den letzten Jahren keine neue Satzung für die Kostenübernahme abgeschlossen. Die suchen jetzt den Schulterschluss. Das heißt, um einfach eine starke Verhandlungsposition gegenüber den Kassen zu haben, schließen sich die Städte im Kreis Recklinghausen zusammen, verhandeln gemeinsam und hoffen dadurch dann wenigstens diese 80% von den Kassen zügig bekommen zu kommen, dass man diese Zusage zügig hat und die letzten 20%, ne, das kriegen wir später. Ne?
Ja, da muss ja dann sowieso auf Landesebene, da haben die Städte ja erstmal
nichts. Das ist so der Plan. Aber wie gesagt, eine Garantie ist es nicht. Und man muss nochmal betonen, ja, es ist in der Vergangenheit wirklich geschlampt worden, man hat gepennt. Mhm. Man führt das auf äußere Umstände zurück, Hans-Peter, du hast das ja erläutert, ne, auf Corona und auf Personalmangel und man hat eben dann und man konnte nicht. Und ja, aber tatsächlich ist es natürlich ein Versäumnis. Und das
zum
Versäumnis, es ist zum zweiten Mal und es ist eigentlich umso größer, als man diese kalkulatorischen Kosten, die man jetzt so als Kaninchen aus dem Zylinder zaubert, die hätte man schon vor vielen Jahren geltend machen können. Und eigentlich im Interesse der Maler, Gebührenzahler auch müssen.
Ein Satz noch dazu, Corona kann kein Argument sein. 2009 hatten wir noch kein Corona.
Ja gut, ich glaube, das Argument ging fürs zum zweiten Mal.
Ja, aber 2009, wenn man dann schon 7 Millionen verschlampt, dann muss man aus den Fehlern lernen, da muss man sich
definitiv
das auf Wiedervorlage legen und auch in so einer Corona-Zeit.
Definitiv, absolut. Ja, das heißt, auch da werden wir abwarten müssen und werden natürlich aber weiter berichten und ihr euch alle auf dem Laufenden halten. Dann würde ich sagen, wir kommen zum letzten Thema. Auch ein Dauerbrenner in Mal, jetzt schon seit Jahren, nämlich das Jahnstadion. Genau, das Jahnstadion und den Denkmalschutz beschäftigen die Maler, Politik und vor allem auch die Stadt mal jetzt schon seit Jahren. Mit Händen und Füßen versuchen sich alle dagegen zu wehren, den vollzogenen Denkmalschutz für Teile des Jahnstadions vielleicht doch noch rückgängig machen zu können. Im Stadtplanungsausschuss hat jetzt die Fachanwältin für Verwaltungsrecht, Dr. Anja Baas, eine einzige Möglichkeit aufgezeigt, wie der Denkmalschutz nochmal zurückgenommen werden könnte. Thomas, du warst im Stadtplanungsausschuss, du hast auch nur mit Frau Dr. Baas gesprochen. Was wäre diese einzige Möglichkeit, die sie sieht?
Tja, ganz brutal in einem Satz, das Stadion abreißen und einen Bebauungsplan aufstellen mit dem Ziel, dort Wohnbebauung zu errichten. Das ist natürlich etwas, wo ganz viele Leute, die sich auch für dieses Stadion interessieren, erstmal schlucken und sagen, hoppla, klingt ja ziemlich radikal. Tja, was will man dazu sagen? Also sie hat das so vorgetragen, das ist eine Möglichkeit, der Charme an der Sache ist, wenn man diesen Weg ginge, wäre die Politik wieder im Spiel. Das heißt, Denkmalschutz läuft eigentlich so ab, dass ein Stadtrat, also die gewählte Vertretung der Bürgerinnen und Bürger, der Souverän eigentlich in unserem demokratischen Regierungssystem, dass der Stadtrat außen vor ist. Ja. Der kann sich das nur angucken. Und es sind reine verwaltungsrechtliche Vorgänge. Da gibt es einen Landschaftsverband Westfalen-Lippe, da gibt es eine untere Denkmalbehörde. Das heißt, da werden Behördenentscheidungen getroffen, ohne dass der Bürgerwille, der sich ja auch im Stadtrat repräsentiert, überhaupt eine Rolle spielt. Und da haben die Leute im Stadtrat gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein. Es ist aber eigentlich so. Und jetzt ist man eben auf den Trichter gekommen, warum machen wir keinen Bebauungsplan? Und da muss man sagen, Bebauungsplan für dieses Areal hat es mal gegeben, ist früh gescheitert. Hans-Peter, du bist lange in dieser Maler-Lokalredaktion. Erklär unseren Hörern vielleicht nochmal, warum ein Bebauungsplan wirklich, ich sag mal, ein Griff ins Wespennest ist.
Warum ist ein Bebauungsplan ein Griff ins Wespennest? Es gibt ja eine Bürgerinitiative, die will da unbedingt das Jahnstadion erhalten.
Die BE Jahnwald.
Dann gibt es aber auch so ein paar Sportler, die hängen noch mit dem Herzen dran.
Die Slidogs trainieren da ja immer noch und errichten ihre Spiele da, glaube ich, auch aus.
Die wollen das natürlich nicht, dass das Jahnstadion abgerissen wird. Die Mehrheit im Rat will auf keinen Fall einen Denkmalschutz, weil alle sagen, das wird uns auch noch auf Jahre belasten. Mhm. Es hat ja schon mal einen Bebauungsplan für das Jahnstadion gegeben. Da sollte ja ein Wohnbaugebiet entstehen, das die FAKT AG um Gründer Hubert Schulte-Kemper bauen wollte. Das war ja anfangs ja genau die sogenannte Waldparkbebauung. Mhm. Und auch dagegen gab es Widerstand, weil da ja schätzungsweise 105 Bäume fallen sollten. Und das war schon damals umstritten. Da gab es schon da hatten sich zwar SPD und CDU dafür erklärt, aber es war jetzt gab immer wieder politische Initiativen dagegen und irgendwann ist die SPD auch davon runtergekommen und hat diesen Bebauungsplan hat gesagt, wir stehen nicht mehr dahinter und damit war dieser Bebauungsplan dann am Ende. Jetzt könnte es natürlich unter neuen politischen Mehrheiten und unter diesem Vorzeichen, dass es eine Lösung wäre, aus dem Denkmalschutz auszusteigen, ganz anders aussehen, ne, Thomas?
Oder? Das kann jetzt anders aussehen. Ich meine, man muss sich ja erstmal die Jetzt-Situation angucken. Eigentlich ist ja vieles gar nicht schlecht. Da ist ein Stadion, das ist da. Es gibt einen Denkmalschutz, aber der stört ja eigentlich nicht weiter. Ne? Die haben ja im Augenblick dieses Tribündach, um das es hauptsächlich geht, einfach großräumig abgesperrt, dass da keiner drunter kommt und von einem herabstürzenden Teiler verletzt werden könnte, weil das ist ja in einem ziemlich schlechten Zustand. Die Sly Dogs trainieren da, Baseball, spannende Sportart. Da gibt es jede Menge Jugendarbeit, die geleistet wird. Also super, auf jeden Fall unterstützenswert. Und es ist natürlich auch eine Lösung, dass man sagt, man macht einfach gar nichts und lässt die Sly Dogs da weiter schön trainieren. Junge Leute finden zum Sport, da finden Spiele statt in einer schönen Atmosphäre. So eine Stadionatmosphäre ist natürlich für so eine Randsportart eine tolle Sache.
Absolut.
Kann nicht jeder Verein bieten, so eine Location sozusagen. Ne? Und wir haben ja auch gesehen, jetzt bei 30 Jahre Sly Dogs, bei dieser riesigen Geburtstagsfeier, welches Potenzial dieses Stadion hat, so wie es ist. Ne, da können also tausende Leute feiern, sicher, ne, coole Umgebung, macht einfach Spaß, kann auch eine Perspektive sein. Ne? Und man muss natürlich wissen, ja, Denkmalschutz klingt jetzt nach einer Lösung, aber man muss wissen, die politischen Fronten sind verhärtet. Es gibt einen Ratsbeschluss, der sich gegen eine Bebauung ausspricht. Das ist ein aktueller Ratsbeschluss. Und für die SPD würde es schwer sein, von ihrer Ablehnung eines Bebauungsplans wieder abzukehren. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, wenn man tatsächlich für den Ortsteil was tun will, wenn man diese Fußgängerzone Hülst, die Kaufkraft stärken will, brauchen wir Leute, die hier wohnen und die auch ein bisschen Geld ausgeben können. Mit anderen Worten, so ein Lockangebot, wir machen da hochwertigen Wohnungsbau, Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Eigentumswohnungen, hochwertige Mietwohnungen. Ne? Das kann natürlich ein Weg sein, um diesen Ortsteil zu stärken. Und viele Menschen im Hülz fordern das auch. Ne? Aber das Problem ist, dieses Stichwort Bebauungsplan ist durch die Malergeschichte dort ist so ein bisschen vergiftet. Einerseits. Andererseits offenbar der einzig mögliche Weg, um aus dem Denkmalschutz rauszukommen, wenn man das will.
Ja,
das wird für den neuen Rat dann echt eine Aufgabe, weil bis auf die jetzt bald Bündnisgrünen sind ja auch alle gegen den Denkmalschutz, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber eben Bebauungsplan wollen aber auch nicht alle. Ich glaube, die CDU hatte doch auch dann direkt im Stadtplanungsausschuss noch irgendwie einen Ergänzungsantrag gestellt.
Genau.
Und der ist dann ja aber auch mehrheitlich, zwar nur knapp, aber mehrheitlich abgelehnt worden.
Genau.
Ja, das wird dann aber schwierig.
Gut, aber bald gibt es ja neue Mehrheitsverhältnisse.
Bald gibt es neue Mehrheiten. Ne, aber wie gesagt, das Problem ist, eben Maler hat kein Geld. Also groß gestalten kann diese Stadt nicht. Man könnte ja tausend Sachen da machen. Keine Ahnung, wenn ich da irgendwie hängende Gärten installiere und daraus praktisch einen Erlebnispark mache. Aber da müsste ich ja Millionen für in die Hand nehmen.
Ja,
ne? Das ist,
und das wäre ja wahrscheinlich keine Pflichtaufgabe.
Nein, das sind freiwillige Leistungen. Das heißt, die Kommunalaufsicht würde das prüfen und würde der Stadt wahrscheinlich sagen, Leute, ihr seid so pleite, ihr habt ja wohl einen Vogel. Ne, seht mal lieber zu, dass ihr Straßen und Schulen fertig kriegt. Für sowas haben wir kein Geld. Ne? Oder geben wir euch nicht die Erlaubnis, Geld auszugeben.
Ja, du musst einen Investor finden.
Ja, ne? Du musst einen Investor finden. Gut, müsste man natürlich bei Wohnbebauung auch.
Ja.
Ne? Das wäre ja auch vielleicht nicht so einfach. Ne? Aber es geht tatsächlich unterm Strich darum, dass man es nicht einfach so treiben lassen kann. Obwohl das natürlich die typische Malerlösung wäre, ne, die man woanders aussieht. Ne? Man plant und macht und tut und am Ende geschieht nichts. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, ja genau, ist doch super. Ne, so kann es eigentlich bleiben. Ne? Wir haben da einen schönen Jahnwald, wo man spazieren gehen kann. Wir können uns die schöne Tribüne angucken, die ja wirklich beachtenswert ist. Menschen treiben dort Sport, sind begeistert. Ist auch ein Weg.
Auch da, wie gesagt, der neue Malerrat wird da sich mit beschäftigen, sehr sicher. Und dann wird man sehen in den kommenden Jahren, was passiert oder eben nicht passiert. Ja, dann würde ich sagen, mit dem Thema sind wir auch durch. Dann kommen wir noch wie immer zu unseren Wochenendtipps. Es ist wieder nur mal nur eine Auswahl. Alle Wochenendtipps, auch natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, findet ihr auf www.maler-zeitung.de bei uns in der Wochenendübersicht. Aber was auf jeden Fall sehr schön ist, das 24-Stunden-Schwimmen ist zurück. Das ist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt ein paar Jahre ausgefallen. Aber am Samstag und Sonntag von 13 bis 13 Uhr versuchen Schwimmbegeisterte im städtischen Hallenbad am Badeweiher wieder so viele Meter wie möglich im Wasser zurückzulegen. Pausen sind dabei natürlich erlaubt und jeder, der ohne Hilfe 50 Meter schwimmen kann, der darf mitmachen. Das Startgeld beträgt 6 Euro, Kinder zahlen 4 Euro und das öffentliche Eintrittsgeld entfällt dann aber. Also das geht dann nur das Startgeld und eine Anmeldung ist nicht notwendig. Also einfach vorbeikommen, das Geld zahlen und dann kann man losschwimmen. Und natürlich geht es nicht darum, 24 Stunden durchzuschwimmen. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und dann haben wir als zweite große Veranstaltung am Wochenende das Jubiläum der Tanzschule Klein. Die feiert nämlich ihr 50-jähriges Bestehen und ist natürlich in Mahl sehr, sehr bekannt. Und die macht das im Theater Mahl. Da sind ja auch die Shows jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten, wenn ich es richtig gelesen habe, verankert. Und zwar gibt es da drei Veranstaltungen am Samstag und Sonntag. Ich glaube, eine am Samstag eine große Show und dann zwei mehr so Familien und Kinder am Sonntag. Infos zu Eintrittskarten und Preisen gibt es exklusiv bei der Tanzschule Klein. Entweder per Telefon oder per E-Mail, das findet ihr bei uns auch nochmal im Artikel oder eben auf der Webseite der Tanzschule Klein, auch da sind die Kontaktdaten. So, dann würde ich sagen, wir verabschieden. Ah nein, ich habe doch noch einen. Ich muss noch einmal eine Seite umblättern. Ich wusste doch, es waren drei. Und zwar die Palliativstation des Marienhospitals feiert 15-jähriges Bestehen. Der zugehörende Förderverein lädt alle Interessierten ein am Samstag zu einem Benefizabend in die Erlöserkirche. Ein Höhepunkt ist die Rückkehr von Anna Schulz. Die Krankenschwester am Marienhospital ist vorher 538 Kilometer von Berlin nach Mahl gelaufen, um Aufmerksamkeit eben für die Palliativstation zu schaffen. Also auch darüber haben wir ja schon einen großen Artikel gemacht. Unsere Kollegin Laura Wunderlich war immer wieder mit ihr in Kontakt. Und Anna Schulz kehrt dann, wie gesagt, an dem Abend zurück. Aber es gibt viele Gespräche, es gibt Musik, es gibt einige Programmpunkte. Also auch da kann man auf jeden Fall einfach vorbeikommen und sich das ansehen. Und jetzt entlassen wir euch aber ins Wochenende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Nochmal der Hinweis, unsere E-Mail-Adresse mzredaktion@medienhaus-bauer.de. Da könnt ihr Feedback, Fragen, Themenvorschläge, was auch immer hinschicken. Ihr findet uns natürlich auch auf Instagram und Facebook. Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein Abo dalassen würden, würden wir natürlich uns auch sehr drüber freuen. Dann sage ich danke, Heinz-Peter.
Ja, gerne. Tschüss.
Danke, Thomas.
Immer gerne.
Und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.